FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Unser heutiger Gast ist Felix Rosen, Director Team Lead Business Development bei YouGov Shopper.
Viel Spaß beim Zuhören.
Wer steht denn hinter dem einzelnen Einkaufsakt? Welcher Shopper ist es denn? Und aber auch, welche anderen Marken kauft er noch?
Um erfolgreich im Handel zu sein, und FMCG ist ja wirklich eine Welt, wo es so viele Marken, so viele SKUs gibt, muss ich immer überlegen, was ist der Mehrwert meiner einzelnen Produkte, meiner einzelnen Marke, zu verstehen, wie überhaupt auch erstmal die Kategorie tickt. Wer kauft denn die Kategorie und wie kann ich dort wirklich einen USP in meiner Platzierung erreichen?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Felix Rosen, Director bei der YouGov, einer Institution, bei der wir uns ganz besonders freuen, heute hineinzuschauen. Herzlich willkommen, lieber Felix.
Ja, danke schön, Inga. Freut mich, hier zu sein und tatsächlich das erste Mal auch in so einer schönen Podcast-Aufnahme.
Wunderbar. Felix, deine beruflichen Stationen lesen sich ganz FMCG fantastisch. Du warst zum einen auf Herstellerseite und dann eben auf Marktforschungsseite. Gibst du uns hier bitte einen Überblick?
Ja, jetzt können wir ganz lange in die Historie gehen, ja, weil tatsächlich begleitet mich FMCG schon lange. Ja. Lustigerweise meine erste berufliche Station im Studium war bei der GfK, aber nicht FMCG, sondern Controlling. Merkt man vielleicht, dass es ein bisschen zahlenlastig bei mir manchmal ist. Aber dann habe ich gesagt, okay, Zahlen sind schön, und aber ein bisschen mehr den Menschen in den Vordergrund setzen, macht mir dann doch nochmal Spaß. Und dann hat das Ganze so ein bisschen FMCG-Touch bekommen. Ja, tatsächlich schon im Studium durch so Gastvorträge, aber spätestens dann im Praktikum in meinem ersten, so typisch Student, man muss ja mal in verschiedene Unternehmen reinschnuppern, hat's mich dann erwischt. 6 Monate Süßware bei Ferrero sind dann doch prägt. Und dann hat sich's weiter durchgezogen, bis ich meine Masterarbeit im FMCG-Umfeld geschrieben habe, währenddessen nochmal Werkstudent war, den ersten Shop dann die Süßware verlassen habe und ein bisschen trotzdem spannend in die gelbe Linie schnuppern durfte, bevor ich dann wieder zurück damals zu GfK und jetzt halt mittlerweile zu YouGov gewechselt bin. Aber die FMCG-Welt ist mir treu geblieben.
Mhm. Und sag mal, das besondere Interesse eben auch für Konsumenten, für Marken und für Märkte, wie genau hat sich das bei dir herausgebildet? Hast du einfach gemerkt, das macht dir besonders Spaß, oder?
Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen die Zahlenwelt, die von der ich dann komme und ich mir so gedacht habe, okay, Konsumentenverhalten verstehen ist super spannend, ja. Auch die Bachelorarbeit eher durch Zufall hatte ich ein ganz spannendes Thema, da ging es um Nudging, ja, also positive Konsumentenbeeinflussung, und dann dadurch ist so ein bisschen auch dieser Konsumentenfokus entstanden. Aber tatsächlich die Begeisterung dann für Konsument und auch den Shopper war, ich glaube, somit in der ersten Woche in meinem Praktikum tatsächlich, wo ich dann gleich mal auch Category Management Umbau und Regalumbau mitmachen durfte. Ja, damals noch, glaube ich, noch gar nicht so viel Ahnung, was Category Management eigentlich ist, aber der damalige Verkaufsgruppenleiter hat dann auf einmal mit Kennzahlen umgeschmissen wie Shoppingtrips, Durchschnittsbons und warum bauen wir jetzt welche Kategorie wohin? Und ich glaube, ab dem Moment hat es mich so ein bisschen gepackt und bis jetzt ist die Begeisterung da geblieben.
Mhm. Jetzt sagt ja auch dein beruflicher Titel, dass du 2 Schwerpunkte hast, also einmal Category Management und Business Development. Bevor wir darauf kommen, könntest du einmal bitte die YouGov vorstellen?
Ja, YouGov vorstellen sind ja 2 Sachen, die wir sagen. Die YouGov selber ist ein Aktienunternehmen aus UK. Ja, gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. 2000 wurde YouGov gegründet. klassisch in der Online-Access-Panel-Befragung unterwegs gewesen. Ja, in Deutschland, in vielen Branchen auch bekannt gewesen, aber in FMCG dann vor allem seit dem YouGov und ich muss sagen, glücklicherweise das GfK-Verbraucherpanel-Geschäft gekauft hat. Ja, und seitdem ist dann YouGov auch in der FMCG-Welt im Namen ein bisschen bekannter geworden. Es gibt immer noch Veranstaltungen, wo ich als Felix Rosen vom GfK vorgestellt werde. Sie werden tatsächlich weniger und jetzt heißt es häufig Felix Rosen von YouGov. Aber tatsächlich zurückgehend ist es das GfK-Verbraucherpanel, in dem ich arbeite. Wir sind zwei getrennte Business Units. Das heißt, es gibt auch noch die sehr geschätzten Kollegen in Köln, die immer noch die Online-Access-Panel-Befragung machen. Liest man auch öfters in der Zeitung so Sachen wie der Brand-Index, aber auch Marktforschung im Sinne von Wahlbefragungen machen. Ja, und dann gibt's eben uns als Business Unit YouGov Shopper, die sich dann mit dem Verbraucherpanel beschäftigen.
Mhm. Können wir da einmal direkt einsteigen? Was ist so ein klassischer Use Case? Also ein Hersteller hat ein konkretes Anliegen, meldet sich bei euch. Kannst du uns da einmal mit einem Beispiel durchführen?
Ein klassischer Use Case, ja, es gibt, glaube ich, viele Use Cases. Es geht ganz häufig darum, einfach mal zu verstehen, wer kauft mich denn überhaupt als Marke? Wer kauft denn auch die Kategorie? Warum kaufen sie es? Und warum habe ich mich als Marke so entwickelt, wie ich es gerade sehe. Ja, das heißt, wir sehen ja ganz häufig auch in den Handelspanel-Daten, wo wird's verkauft, ja, wie häufig wird's auch verkauft in Bezug auf die Rotation. Aber für mich zumindest häufig das Spannendere ist dann einfach zu verstehen, okay, wer steht denn hinter dem einzelnen Einkaufsakt? Welcher Shopper ist es denn? Und aber auch, welche anderen Marken kauft er noch? Und das sind dann die auch die vielen, vielen Use Cases, die wir haben. Ja, also geht hin wirklich von einer Erklärung der Marktentwicklung. Ja, was waren denn wirklich die Treiber der Marktentwicklung? Hin bis zu Potenzialsableitungen. Wie viel Potenzial habe ich denn noch als Marke? Wie viele Haushalte gibt es denn noch, die ich noch erreichen kann? Und wie kann ich auch die Haushalte dann erreichen?
Mhm. Bei diesem Verbraucherpanel, wie viele Menschen, wie viel Bevölkerung befragt ihr hier? Wie groß ist dieses Menü?
Spannend, gehen wir mal ganz in die Historie. Die Zahl fand ich spannend. Hat es in Deutschland mal mit 1000 Haushalten tatsächlich begonnen? Da sind wir mittlerweile weit weg entfernt. Derzeit haben wir im FMCG-Panel, was wir am meisten auswerten, 30.000 Haushalte, die wir an die dann auch als Datengrundlage haben. Aber wir sind gerade in den finalen Zügen, das auch nochmal zu erweitern. Ja, haben wir auch schon bekannt gegeben, dass wir dann bald 50.000 Haushalte haben, die ihr ganzheitliches Einkaufsverhalten an uns berichten.
Mhm. Dann seid ihr ja auch noch einmal untergliedert in Food und Non-Food, richtig?
Wir haben viele Untergliederungen, ja, also wir haben verschiedene Bereiche. Wir haben ein Team, was sich ganz viel um Food oder FMCG dann auch kümmert. Ja, wir haben nochmal ein großes Team, was auch bei YouGov Shopper, muss ich ja immer dazu sagen, auch Non-Food-Kunden betreut. Wir haben auch noch ein weiteres Team, was tatsächlich in der Travel und Mobility Branche unterwegs ist. Da geht es dann um das Reiseverhalten, um das Mobilitätsverhalten. Ein anderer Bereich kümmert sich um Entertainment. Also wer hört denn Musik und welche Musik? Und dann haben wir noch einen separaten Bereich, die sich tatsächlich um OTC, das heißt die freiverkäuflichen Medikamente, kümmert. Das sind dann ein bisschen mehr die Branchenunterteilungen. Und innerhalb davon haben wir nochmal Personen, die wirklich im direkten Client-Management sitzen und natürlich ganz bitte die Operations machen. Das heißt, die stellen sicher, dass die Daten auch da sind und auch in der Qualität, wie wir sie uns wünschen, da sind. Dann haben wir ein ganz großes Team, die sich um die Datenauswertung kümmert. Also wie du siehst, das ist sehr, sehr komplex, mal auch in so ein großes Unternehmen reinzuschauen, weil hinter den Daten, die wir liefern, stehen halt dann doch viele, viele Erfahrungen in Methodik und auch in Auswertung.
In jedem Fall ein großer Maschinenraum. Jetzt nutzt ihr ja nicht nur Panel-Daten, ihr nutzt auch weitere Daten. Welche sind das?
Jetzt wieder, wir klassisch YouGov-Shopper nutzen ganz viel Verbraucherpanel-Daten, ja, aber wir machen auch Ad-Hoc-Marktforschung. Das heißt, es ist das ganze Brand-Tracking, klassische Befragungen läuft dann über die Kollegen in Köln, und wir können es natürlich dann auch in eine Welt bringen. Das heißt, wir bringen da sehr viel unsere Shopper-Erfahrung, unsere FMCG-Erfahrung mit ein. Und dann können die Kollegen aber auch in schauen, wie werden denn einzelne Marken wahrgenommen? Ja, wie ist denn die Consideration und wie ist auch die Qualitätswahrnehmung und solche Themen? Und ich glaube, das macht auch so spannend den Zusammenschluss von YouGov, dass wir zum einen wirklich wissen, was die Leute kaufen und wer es kauft, aber auf der anderen Seite auch dieses, was die Konsumenten dann denken, mit abdecken können. Mhm.
Kannst du hier auch nochmal einen Trend aufzeigen? Also natürlich, ne, es sind ganz unterschiedliche Fragestellungen, die du bearbeitest. Aber was würdest du sagen, ist ein Trend, den du feststellst in Bezug auf Konsumentenverhalten?
Ich glaube, die letzten Jahre waren sehr, sehr prägend für uns auch. Das Thema so Preissensibilität ist sicherlich ein Thema, was uns beschäftigt hat, aber auch noch weiter beschäftigen wird. In Kombination natürlich auch mit Themen wie Gesundheit. Das finde ich auch immer so spannend, dass vor vielen Jahren Gesundheit, ich sage es mal, negativ getoucht war. Das heißt, ich war krank und musste dann aktiv was machen, dass ich gesund werde. Und mittlerweile denken halt viel mehr Personen auch, okay, ich mache ja eine Vorsorge, ja, und schaue, dass ich erst gar nicht in die Situation komme, dass ich krank werde. Und das ist so ein Begriff, wo sich Gesundheit schon auch gewandelt hat. Ja, und der natürlich aber im Konsumentenverhalten dann auch wieder im Einkaufsverhalten durchschlägt.
Du beschäftigst dich ja auch mit beiden Welten, also mit den globalen Markenriesen, wie auch eben mit kleineren aufstrebenden Brands. Und was sind denn da die zentralen Unterschiede in der Strategie, im Tempo, in der Entscheidungslogik?
Die kleineren Welten sind natürlich manchmal etwas dynamischer, weil sie einfach auch ganz kurze Entscheidungswege haben. Ja, die globalen oder die größeren haben vielleicht dann auch manchmal nochmal ein höheres Budget und wollen es nochmal genauer verstehen. Ja, ist so ein bisschen gepaart. Wenn ich es genauer verstehen will, muss ich vielleicht auch ein höheres Budget haben, und die kleineren haben dann vielleicht, wollen auch was verstehen, aber sind dann auch mal kompromissbereiter, eine Wissenslücke zu haben und ins Risiko zu gehen. Ja, und das ist, glaube ich, so ein spannendes Thema. Und auch letztens habe ich in einem Podcast jemanden mitbekommen, der gesagt hat dann, okay, sie sind jetzt als Startup so skaliert gewesen, dass sie manche Personen auch verloren haben, weil genau diese kurzen Entscheidungswege verloren gegangen sind. Ja, und das ist, glaube ich, je größer das Unternehmen wird, desto mehr hast du halt auch internes Stakeholder-Management. Und das merken wir natürlich auch dann in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen.
Mhm. Und wenn jetzt ganz speziell Startups auf dich zukommen, die aufstrebend sind, die stärker gelistet werden wollen, was sind denn hier entscheidende Argumente für den Handel? Wie kannst du hier auch helfen?
Um erfolgreich im Handel zu sein, und FMCG ist ja wirklich eine Welt, wo es so viele Marken, so viele SKUs gibt, muss ich immer überlegen, was ist der Mehrwert meiner einzelnen Produkte, meiner einzelnen Marke. Ja, und dort zu verstehen, wie überhaupt auch erstmal die Kategorie tickt. Wer kauft denn die Kategorie? Und wie kann ich dort wirklich einen USP in meiner Platzierung erreichen? Da können wir wahnsinnig weiterhelfen. Also geht es gar nicht darum, die eigene Marke erstmal häufig zu verstehen, sondern wirklich in diesem etwas weiteren Umfeld und zu sagen, hey, was passiert denn gerade in der Kategorie? Welche Trends gibt es dort? Welche Rolle haben auch die einzelnen Bedürfnisse in der Kategorie? Und wie kann ich mich dort bestmöglich platzieren, damit ich dann nochmal einen Mehrwert für die Kategorie mit reinbringe?
Und kannst du das an einem Beispiel noch aufzeigen? Also du hast in der Kategorie die bestehenden Player, die natürlich dann entsprechend Regalfläche einnehmen. Es gibt die aufstrebenden Startups, die sich bemühen, hier ihr Plätzchen zu bekommen. Wie ist denn da typischerweise die Zusammenarbeit?
Ganz häufig sind es bei Startups dann erstmal kleinere Ad-Hoc-Projekte. Ja, weil ich sage, die Großen beschäftigen sich tagtäglich, die haben ja auch die Manpower, dass sie tief in die Daten selber reinschauen können. Das heißt, bei den Startups ist es dann eher, sage ich, so ein Blick über den Tellerrand. Das ist genau das, was ich gerade auch meinte, mal auch nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen, sondern wirklich mit Kategorie zu beschäftigen. Wie häufig wird auch eine Kategorie erstmal gekauft? Das finde ich auch so ganz spannend, wenn man sich natürlich tagtäglich als Startup mit seiner Marke, seiner Positionierung beschäftigt, dann hat man manchmal gar nicht das Gefühl, wie viele Haushalte in Deutschland kaufen überhaupt die Kategorie. Ja, und diejenigen, die es kaufen, wie häufig wird es denn gekauft? Weil das macht ja schon einen Unterschied, ob ich in der Kategorie unterwegs bin, die fast wöchentlich gekauft wird in der Ausgestaltung, wie ich auch dort kommuniziere, oder vielleicht eine Kategorie, die nur 3-4 Mal im Jahr gekauft werden. Und das sind dann so die ersten kleineren Anfragen, die ich sage auch immer, das sollte jedes Startup mal wissen. Weil ich glaube, wenn man nur in seiner eigenen Welt ist und in seinem eigenen Unternehmen sagt, hey, wie oft kaufst du denn in der Kategorie ein, hat man sofort einen ganz schön hohen Bias. Und wenn man sich dann doch mal bevölkerungsrepräsentativ anguckt, weiß man auch, wie kann man es gestalten. Das heißt, für ein Startup vielleicht erstmal so einen kleinen Blick, wer ist der Shopper, der die Kategorie kauft, wie häufig wird sie denn gekauft? Und je größer man wird und desto mehr man sich damit beschäftigt, desto intensiver wird dann einfach auch die Zusammenarbeit.
Ja. Und wie relevant oder wie groß die Kategorie oder auch das Interesse an der Kategorie ist, beeinflusst dann natürlich auch sofort die Fläche, die dann auch der Handel zur Verfügung stellt. Wie eng seid ihr denn im Schulterschluss mit dem Handel, beziehungsweise wie ist denn eigentlich eure Aufteilung, dass euch die Markenhersteller beauftragen oder auch der Handel direkt?
Viele Bereiche sind Kunden von uns. Ja, wir haben tatsächlich die Unterteilung. Ich habe vorhin so viel über das FMCG Non-Food gesprochen. Gehen wir auf den FMCG-Bereich, haben wir ein Team, was sich wirklich um die Händlerbetreuung kümmert. Das heißt, die Händler, die bei uns Daten beziehen, werden aus dem Team betreut, ist dann separiert von denen, weil das ist auch ein bisschen manchmal politisch, von der Industriebetreuung. Ja, das heißt, diejenigen, die dann wirklich die Hersteller betreuen. Das heißt, alle sind bei uns Kunden. Ich glaube, das ist auch ein Riesenmehrwert der Shopper-Daten, ja, weil ich ja sehr wohl genau das verstehen kann. Hey, der Shopper, der bei Retailer A einkauft, wo kauft er denn noch ein? Das kann ich aus keiner anderen Datenquelle. Das kann ich auch nicht aus den Loyalitätskarten zum Beispiel. Ja, weil da bin ich ja immer in meinem eigenen Universum. Und das kann man bestmöglichen über das Shopper-Panel. Und deswegen, ja, haben wir sowohl Industriekunden als auch Handelskunden.
Inwieweit beratet ihr eigentlich auch die Händler in Bezug auf deren Loyalty-Programme?
Da werden Shopper-Daten ganz häufig genutzt. Ja. Ah, aber das sind schon so große Teams immer auch in der Händlerwelt, die sich mit den Daten beschäftigen, dass wir dann der Sparringspartner manchmal sind, aber viele der Analysen dann eben direkt von ihnen selber gerechnet werden.
Ja, beziehungsweise was natürlich dann auch spannend sein kann, ist ja dann die Schnittmenge mit tatsächlichen Transaktionsdaten. Ist das auch etwas, was dann mitverwendet wird?
Mit Transaktionsdaten meinst du das, was dann wirklich über die Kasse gezogen wird? Ja. Wir machen ganz klassisch Shopper-Panel-Daten. Der Händler selber hat natürlich seine eigenen Kassendaten, oder die Industrie holt sie sich dann auch über die RMS-Data-Anbieter, die es gibt. Und ich sehe es tatsächlich sehr, sehr ergänzend. Ja, weil das eine ist das wirklich, wo es denn verkauft wird, wie häufig es denn verkauft wird. Ich würde aber nicht bei YouGov arbeiten, wenn ich nicht sagen würde, ich finde diese Shopper-Perspektive viel, viel spannender, weil man halt wirklich versteht, wer denn dahinter steckt. Ja, und ich glaube, so muss man auch beide Datenquellen sehen, sowohl die Transaktionsdaten als dann auch die Verbraucherpanel-Daten. Man muss die als komplementäre Datenquellen sehen.
Ja, und du sagtest gerade so schön, die Shopper-Daten, wer denn dahinter steckt. Ist es dann oft so, dass eure Kunden überrascht sind bezüglich dem Delta, was sich dann doch vielleicht auftut zwischen der Zielgruppe, die definiert ist, und die dann schlussendlich ja zur Kategorie, zur Käuferschaft zählt?
Was heißt überrascht? Ich glaube, viele der größeren Unternehmen beschäftigen sich schon so lange mit den Daten, dass sie nicht mehr überrascht sein sollten. Aber tatsächlich ist es so, wenn du dann mal mit einem Neukunden sprichst und das erste Mal in diese Analysen reinkommst, dass es da schon immer wieder so Aha-Effekte gibt. Ja? Und Man muss ja auch nochmal unterscheiden, wie groß die Marke ist. Je größer eine Marke ist, je mehr Shopper sie auch erreicht, ja, desto verschwommener wird natürlich die Zielgruppe. Ja. Je kleiner eine Marke ist, desto weniger Shopper sie auch reicht, desto spitzer ist sie vielleicht auch am Ende. Aber ich werde nie eine Marke haben, wo ich sagen kann, hey, ich habe den Shopper, der ist unter 29 Jahre, männlich, lebt in der Stadt. Weil dafür sind die Menschen ja auch viel zu heterogen. Ja, sonst würden wir ja sagen, es gibt genau nur den einen Felix Rosen. Aber es gibt ja, genauso gibt's dich und so genauso gibt's andere Shopper. Und das ist aber genau das Spannende, dann zu verstehen, hey, was haben vielleicht die Shopper der Marke gemeinsam? Und dann nicht nur in Soziodemografien, sondern tatsächlich auch in den Einstellungen, in den Werten, die sie haben. Und dann muss man halt die Zielgruppe auch richtig definieren. Das ist so das Thema, was ich gerade gesagt habe. Mit der, je größer eine Marke ist, desto verschwommener wird vielleicht, wenn ich nur einen Durchschnittswert betreffe. Aber wenn ich mir dann angucke, wer ist denn besonders loyal zu der Marke, ja, dann kann ich schon wieder Unterschiede herausarbeiten. Und das finde ich immer so das Spannende. Man denkt immer, hey, ich habe super loyale Fans. Ja, die habe ich. Aber ich habe auch genauso viele Shopper draußen, die mich als Marke nur einmal im Jahr kaufen. Und genau diese Unterschiede rauszuarbeiten, ja, da gibt's ganz häufig dann nochmal so Aha-Erlebnisse.
Ja, und dann aber auch Empfehlungen an die Hand zu geben, was helfen könnte, damit ein Nutzer häufiger innerhalb dieser Kategorie oder dieses Produkt kauft.
Genau, das sind dann die Ableitungen letztendlich. Ich finde immer, man kann sehr, sehr viele Daten aufbereiten, man kann viele Insights generieren, aber die Frage ist ja immer, dann was mache ich damit? Ja, und das ist so das, was vielleicht ich auch von der Industrieseite, wo ich auf Industrieseite war, mitgenommen habe, dass man kann viele Daten analysieren, aber man muss sie dann auch wieder in wirkliche Strategien und in wirkliche Maßnahmen überführen. Ja, und das ist manchmal das genau, wo wir in die Beratung gehen, wo wir dann auch mit den Daten kommen und einfach spannende Diskussionen mit unseren Kunden zusammen erlegen.
Und hier haben wir ja auch ein Stück weit die Schnittmenge, was auch nochmal deine Position, deinen Jobtitel beschreibt. Ja, Category Management und Business Development. Einmal ganz grundsätzlich, weil Category Management ist ja nun mal auch das Thema der Stunde. Was würdest du sagen, wie verändert sich Category Management? Also wenn du ja sonst Leute fragen würdest, was assoziierst du damit, denkt man ja dann auch schon eher an die Regaloptimierung. Was ist die Zukunft von Category Management?
Ich glaube, die Zukunft vom Category Management ist genau diese Kategoriezentrierung und die Shopper-Orientierung, ja, noch weiter einzuleben. Es hat ja vor vielen, vielen Jahren begonnen und wenn man mit Leuten auch spricht, die damals schon Category Manager waren, war es am Anfang ganz häufig einfach auch Planogramme erstellen, ja, und Regaloptimierungen vorzunehmen. Jetzt sind wir in der Situation, dass auch der Handel dort wahnsinnig aufgebaut hat und dort viele Category Manager auch gibt, ja, und gefühlt auch zunehmend diese Sachen selber in die Hand nehmen. Aber eins hat immer noch Category Management in der Hand, das ist genau dieses: Wir kommen von einer Kategorie, wir wollen die Kategorie nach vorne bringen, wir wollen den Shopper in den Mittelpunkt unseres Handels zu tun. Ich finde es so spannend, auch eine Entwicklung, die in Deutschland jetzt erst an Dynamik begonnen hat. Manchmal sage ich ein kurzes Buzzword, aber eigentlich ist es gar nicht ein Buzzword, ist Category Vision. Wenn wir in andere Länder gucken, war das schon ganz lange eigentlich Category Management. Das heißt, die Länder kamen eher und haben dieses Category Management verstanden als eine Kategorie ganzheitlich nach vorne zu bringen. Wo will die Kategorie denn hin? In Deutschland war ganz häufig Category Management genau dieses Regaloptimierungen, den 8-Schritte-Prozess, den kooperativen Gedanken. Aber heute geht vielmehr darum, auch Category Management damit zu verbinden, welche Maßnahmen brauche ich denn, damit die Kategorie nach vorne bringen? Und deswegen glaube ich immer an den Erfolg von CM, ja, und sage, eigentlich ist es auch ein Erfolg der Arbeiter, der Category Manager oder Managerinnen der letzten Jahre, dass wir in CM mittlerweile so weit sind, dass es wirklich bei vielen Unternehmen in die Unternehmensentscheidung mit eingeflossen oder sie sind die Unternehmensentscheidung einfließen lassen. Genau diese Kategoriefokussierung, genau diese Shopper-Fokussierung. Und dahin geht, glaube ich, auch die Reise. Es ist nicht mehr nur noch die dass die klassischen CM-Projekte, die klassischen Regal-Layouts, sondern es ist ins Unternehmen, in die Unternehmensentscheidungen, eine Kategoriezentrierung, eine Shopperzentrierung und am besten mit Daten das Ganze belegt einzubringen.
Und was würdest du sagen, sind so die größten Missverständnisse über Shopper Insights?
Ich glaube manchmal, so ein großes Missverständnis ist, dass man immer eine Riesenstudie, eine komplexe Studie, komplexe Sachen braucht. Ja, und Shopper Insights, glaube ich, werden dann greifbar, wenn sie eine gewisse Einfachheit und eine gewisse Punktierung auch haben. Ja, und es wirklich an den Punkt bringen. Das heißt, ich brauche nicht immer alles ganz, ganz komplex. Ich muss die Quintessenz rausarbeiten. Ja, und manchmal ist der Shopper sehr komplex, dann wird es auch komplex. Aber in vielen Situationen ist es dann doch wieder, dass wir zurück zu einer Einfachheit kommen müssen, damit es auch wirklich aktivierbar wird.
Wenn du jetzt auch nochmal die Beziehung zwischen Industrie und Handel betrachtest, am Ende beide Seiten haben das Interesse, optimal die Kategorie zu verstehen, zu entwickeln. Was würdest du sagen, wie lässt sich diese Beziehung in Zukunft auch gestalten, gut gestalten, verbessern, damit sie eben weiterhin partnerschaftlich ist?
Vor vielen Jahren gab es noch das klassische Jahresgespräch. Da hat man sich vielleicht einmal im Jahr getroffen, um über Sachverhalte zu sprechen. Und das ist halt, mittlerweile ist es viel, viel agiler. Man stimmt sich auch noch mal zwischendrin ab. Und ich glaube, damit es wirklich partnerschaftlich ist, muss man in derselben Sprache sprechen. Ja, man muss vielleicht auch auf dieselben Daten auch schauen, damit man wirklich partnerschaftlich unterwegs ist. Und ich glaube, da lässt sich auch die Beziehung zwischen Handel und Industrie neu gestalten, dass ich sage, okay, beide haben das Interesse, die Kategorie nach vorne zu bringen. Dann brauche ich erstmal ein gemeinsames Kategorieverständnis und dann muss ich schauen. Und da vielleicht auch offen und transparent kommunizieren, wo sind denn die Schwächen? Ja, weil in der Partnerschaft hilft es nicht immer nur auf mich selber zu gucken, sondern ich muss auch auf den Partner gegenüber gucken und sagen, wie können wir gemeinsam wachsen? Ja, und ich glaube, das ist genau das, wo ich auch gerade gesagt habe, sowas wie Category Vision uns helfen kann. Nicht nur kurzfristig reden, wo ist denn die Maßnahme? Es ist wichtig, weil wir müssen die kurzfristige Warenverfügbarkeit auch sicherstellen bei Handel und Industrie. Ja, aber auch immer wieder zu sagen, warum mache ich jetzt welche Maßnahme und wie ist es denn datenbasiert und wie bringt sie jetzt auch die ganze Kategorie nach vorne? Und ich glaube, da lässt sich die Beziehung schon wieder neu gestalten, dass man einfach gemeinsam versucht, die Zukunft zu gestalten.
Und mit Blick nach vorn gerichtet, was sind Themen oder auch Projekte, Herausforderungen, die du sehr gerne auch in deinem Arbeitsfeld angehen und umsetzen würdest?
Persönlich gesehen macht es bei Jukov super viel Spaß, zu arbeiten. Ich habe gerade erzählt, wir erweitern unser Pendel auf 50.000 Haushalte. Wir bringen gerade, das beschäftigt mich sehr viel, das motiviert mich auch gerade nochmal unsere neue Datenplattform an den Kunden. Ja, das heißt, wir machen sie mit Web und genau diese Zukunft auch für Jukov zu gestalten, macht einfach wahnsinnig viel Spaß gerade. Ja, und das motiviert mich. Also ich bin persönlich einer, der mag nicht, wenn das Rad vielleicht manchmal ein bisschen langsam dreht, sondern ich mag eine gewisse Dynamik und Projekte nach vorne zu bringen. Und da gibt's, glaube ich, gerade ganz viel und deswegen macht's einfach Spaß und motiviert mich auch.
Ja, aber da Felix auch gerne nochmal auf den Punkt gebracht. Also was dich auch antreibt jeden Tag mit der YouGov, also auch in so einer Art Missionsgedanken. Wie würdest du das herunterbrechen?
Was mich jeden Tag antreibt, ist eigentlich, ich bin einfach Shopper begeistert pur und glaube, wenn wir uns alle an dem orientieren, der am Ende des Tages das Produkt kauft, dann macht alles Spaß. Und das findet man für mich in keiner anderen Datenquelle so. Und das treibt mich an.
Ja, beziehungsweise dann ja nochmal dieser Zwischenschritt gegangen, ne? Eben auch Produkte, Marken zu entwickeln für potenzielle Shopper, die in diesen Produkten wundervollen Nutzen finden.
Das sicherlich. Das sind, müssen manchmal Produkte sein, das können Marken sein, aber letztendlich, was mich antreibt, ist dann, dass man es vielleicht am Ende des Tages die Studie, den Insight, den man mit dem Partner gemeinsam generiert hat, auch dann irgendwann auf der Regalfläche sieht. Und dieser Antrieb finde ich ganz lustig an so einem Beispiel. Jetzt wird es manchmal ein bisschen abstrus, aber natürlich, ich als YouGov nicht mehr den ganzen Prozess mitbegleiten. Wir sind am Anfang vielleicht die Insight-Quelle, ja, und dann arbeitet ja häufig das Unternehmen für sich selber. Und wenn man dann mal nach einer Zeit lang mit noch meinem Ansprechpartner spricht, lernt man auch, hey, was ist denn da draus geworden? Aber da muss man dann schon im Dialog bleiben. Als ich dann einmal ein Praktikum war, und das ist so, aber was mich bis heute antreibt, durfte ich einmal so schöne eine Fan-Collection von Gläsern gestalten. Und der Moment, wo es am meisten Spaß macht, ist dann, wenn man ihn in den Regalen sieht. Das kann mal in den Regalen sein, das kann aber auch mal in der Kommunikation sein. Oder es kann auch mal sein, dass dann angefangen wird, ein ganzes Regallayout nach den Shopper-Insights, die mit uns generiert wurden, umgebaut sind. Und da genau das treibt einfach einen an, dass man weg von den Insights hinkommt und dann wirklich sieht, dass das, was man macht, am Ende des Tages auch Früchte trägt.
Welche Veranstaltungen oder auch welche Orte des Austausches nutzt du? Die GS1 zum Beispiel ist ja eine ganz bekannte Adresse, wenn es um Category Management geht. Wo trifft man dich, wenn man dich gerne einmal persönlich sehen möchte?
Du triffst mich häufig in Nürnberg. Nee, ich lach so, weil wir tatsächlich auch bei YouGov eigene Kundenveranstaltungen haben, wo ganz viele Kunden zu uns kommen. Das sind natürlich die, die schon bei uns Daten beziehen. Das macht dann auch immer ganz viel Spaß. Und ansonsten sind es dann tatsächlich so Veranstaltungen auch wie von der GS1, wo ich ganz häufig bin. Es gibt noch andere CM-Netzwerke, wie wo auch YouGov mit arbeitet, wie Uplift. Das ist auch so eine Veranstaltung, wo sich mehrere Dienstleister zusammentun, wo ich bin. Und ich versuche nächstes Jahr mal ein bisschen mehr auf Messen unterwegs zu sein, aber das kommt immer darauf an, wie es der Terminkalender auch zulässt.
Welche Messen hast du dir in 2026 vorgenommen?
Da gehe ich jetzt im Dezember in die Planung. Okay. Habe ich denn tatsächlich noch gar keine, aber ja. Das steht noch auf der Planungsliste, weil ich glaube, dann doch nochmal über die Messe zu schlendern, auch mit anderen zu sprechen und aber auch mit Produkte, nochmal neue Produkte zu sehen, aber bei mir ist es dann wie so häufig, dann kommt doch wieder ein Kundentermin dazwischen und dann fährt man doch nicht zur Messe. Ja, und das ist so das Bagage, warum man es vielleicht auch doch seltener schafft, als dass man das ist eigentlich geplant hat.
Also vielleicht OMR, dem Mexco und viele weitere im Persönlichen. Lieber Felix, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für deine Einblicke in die Welt des Category Management, in die Welt von YouGov. Hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald.
Dankeschön, Lydia.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.